Operation Karriere, der Karriere-Podcast von Ärztestellen, dem Stellenmarkt des Deutschen Ärzteblatts.
Herzlich willkommen zur zweiten Folge der siebten Staffel von Operation Karriere, dem Karriere-Podcast von Ärztestellen, dem Stellenmarkt des Deutschen Ärzteblatts. Ich bin Stefanie Hanke, Online-Redakteurin bei operationkarriere.de und wir sprechen heute über Ärztinnen und Ärzte, die aus dem Ausland zu uns nach Deutschland kommen. Denn die Ärzteschaft in Deutschland wird immer bunter. Mehr als 68.000 Ärztinnen und Ärzte aus dem Ausland arbeiten derzeit bei uns in der Bundesrepublik. Das geht aus der aktuellen Statistik der Bundesärztekammer hervor, da ist der Stand Dezember 2024. Das bedeutet, bei insgesamt 437.000 berufstätigen Ärztinnen und Ärzten in Deutschland kommen mehr als 15% aus einem anderen Land. Eine davon ist Paula Nakamura Gläser. Sie stammt ursprünglich aus São Paulo in Brasilien und lebt seit fast 9 Jahren in Deutschland. Aktuell arbeitet sie als Ärztin in Weiterbildung im Bereich Allgemein- und Viszeralchirurgie im Klinikum der Sozialstiftung Bamberg. Wie war der Berufseinstieg in Deutschland für sie? Wie hat sie das Anerkennungsverfahren und die Fachsprachprüfung gemeistert? Und welche Tipps hat sie für andere ausländische Ärztinnen und Ärzte, die in Deutschland arbeiten möchten? Darüber spricht sie im Interview.
Operation Karriere – das Interview.
Ja, hallo Paula, schön dich zu sehen. Wir kennen uns ja schon aus unserem Webinar für Operation Karriere, was wir im September gemacht haben. Und jetzt bist du nochmal bei uns im Podcast, um ein bisschen was zu erzählen von deinen persönlichen Erfahrungen, wie es für dich war, als Ärztin nach Deutschland zu kommen, mit der Sprache, mit der Anerkennung, mit den kulturellen Unterschieden. Das ist super, dass wir heute da nochmal drüber sprechen. Vielleicht stellst du dich als erstes mal ganz kurz vor. Wer bist du und wie bist du jetzt als Chirurgin in Deutschland gelandet?
Hallo Stephanie, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dabei zu sein. Gut, mein Name ist Paula Nakamura Gläser. Ich bin Brasilianerin. Ich bin in Deutschland seit fast 9 Jahren. Ja, und ich arbeite hier seit 5 Jahren in Deutschland.
Als Chirurgin arbeitest du hier in Deutschland.
Genau.
Und du hast eine ganz, ganz spannende Geschichte. Wir fangen mal am Anfang an. Du bist Chirurgin, du bist leidenschaftliche Ärztin. Wieso hast du dich entschieden, Medizin zu studieren? Wieso ist das deins?
Ja, also ich wollte immer etwas machen. Also das ist logisch und menschlich. Also ich möchte mit Menschen arbeiten, aber auch mit einer Möglichkeit zur Wissenschaft oder was in diese Richtung. Genau, und dann habe ich entschieden, Medizin zu studieren. Und ja, Chirurgie ist so ein Bereich, das sehr lösungsorientiert. Für mich ist es sehr wichtig. Wir sind nicht abhängig von anderen Sachen. Und es ist meistens effektiv. Und ich liebe also wirklich, wie kreativ Chirurgie sein kann. Also die ganze chirurgische Techniken und wie man auch patientenorientiert machen kann. Also man muss das Ganze gewissen nehmen und dann also im OP etwas entscheiden und manchmal kreativ sein. Und ich liebe das.
Das hört man richtig, dass du da das Richtige für dich gefunden hast. Du hast eben schon gesagt, du bist in Brasilien geboren, hast auch in Brasilien studiert und angefangen als Ärztin zu arbeiten. Und jetzt bist du in Deutschland, in Bamberg. Wie ist es gekommen, dass du von Brasilien nach Deutschland gezogen bist?
Also mein Mann ist Deutscher. Und ich habe ihn in Brasilien kennengelernt. Danach musste er zurück nach Deutschland kommen. Und nach einer langen Zeit Fernbeziehung habe ich auch entschieden, nach Deutschland zu kommen. Genau. Und ich bin da seit fast 9 Jahren.
Da reden wir jetzt mal drüber. Das ist ja für viele Ärztinnen und Ärzte aus dem Ausland, die in Deutschland arbeiten wollen, ein großer Schritt. Du hast, glaube ich, also so wie ich das verstanden habe, gar nicht von Anfang an geplant, in Deutschland zu arbeiten, oder? Also konntest du Deutsch vorher? Hast du überhaupt über Deutschland mal nachgedacht, dass das ein Ort wäre für deine Zukunft?
Nein, auf keinen Fall. So tatsächlich nicht. Das ist ja ein bisschen lustig. Meine Familie, also die Familie von meiner Mutter, kommt aus Deutschland. Aber ich habe nie also wirklich Kontakt mit Deutschland gehabt. Also es ist so ein bisschen weit weg von mir. Und ja, ich habe nie Deutsch gelernt zum Beispiel. Und das war für mich auch selbst eine Überraschung, als ich so meinen Mann kennengelernt habe und dann entschieden habe, nach Deutschland zu kommen. Genau.
Ja, also vielleicht ein bisschen anders, ne, als manche Ärztinnen und Ärzte, die sich schon lange darauf vorbereiten und die Sprache lernen. Reden wir mal über Sprache. Man hört immer, Deutsch ist eine schwierige Sprache. Wie hast du das erlebt? Wie bist du vorgegangen beim Deutschlernen?
Ja, Deutsch ist tatsächlich eine sehr schwierige Sprache und ich glaube, das weiß jeder, ne? Also als ich nach Deutschland angekommen bin, konnte ich also überhaupt kein Deutsch sprechen, null. Also ich habe auch ein bisschen Angst gehabt, mit jemandem zu sprechen und diese Person nicht mich verstehe und einfach Angst gehabt. Und ich habe dann zuerst einen deutschen Kurs besucht und ich war von A1 bis zum C1 im Kurs. Also ein C1 habe ich tatsächlich zweimal gemacht, weil ich nicht sicher war, ob ich so gut sprechen könnte. Und dann, nachdem wir geheiratet haben und so weiter, dann habe ich entschieden, okay, so ich bleibe in Deutschland, dann muss ich weitermachen. Ich muss mit meiner Karriere weiter. Was soll ich machen, damit ich hier in Deutschland arbeiten darf? Ne? Und dann habe ich einen Kurs für die Fachsprachprüfung gemacht. Ich habe dann also die Besonderheiten von der Prüfung gelernt. Und genau, dann habe ich die Prüfung abgelegt.
Jetzt ist ja das medizinische Deutsch nochmal ganz anders als das Deutsch, was man so im Alltag spricht, beim Einkaufen mit den Nachbarn oder sowas. Wie hast du das gelernt, dass du jetzt wirklich als Ärztin arbeiten kannst und auch die Fachsprachprüfung bestanden hast?
Ja, ich habe also den Kurs besucht, aber für mich war sehr wichtig, deutsche Bücher, also medizinische deutsche Bücher zu nehmen und einfach so lesen. Und dann würde ich nicht vergessen, was ich schon einmal gelernt habe. Das war auch wichtig für mich. Und dann habe ich dabei auch ein persönliches Wortschatz gemacht. Und mit allen Wörtern, die ich nicht wusste, so quasi. Und mit der Zeit, die Wörter holen sich wieder, ne? Und dann konnte ich so ein bisschen sagen, okay. Also, und das war nicht nur also medizinische Wörter, aber Wörter, die normalerweise so in Medizin benutzt werden. Zum Beispiel darstellen. Das sagt man nicht, also im Alltag, im Supermarkt oder so, das Wort. Aber im Bücher sind immer diese Wörter. Und ich habe dann einfach für mich notiert, also alle Wörter. Und am Ende habe ich ein großes Notizbuch gehabt. Aber danach muss man nicht die ganze Zeit nochmal das Buch anschauen. Also mit den Wörtern, weil dann kennt man. Dann ist es irgendwann im Kopf. Und für mich war so, also ich habe zu Hause gelernt quasi.
Was war besonders schwierig für dich an der deutschen Sprache? Wo du denkst, du hast jetzt Portugiesisch als Muttersprache. Was war für dich so richtig, wo du denkst, wie kann das sein? Was ist das für eine komische Sprache? Gibt es sowas?
Ja, dieser ganze Akkusativ, Dativ, Genitiv, die sind also wirklich schwierig. Und was es lustig war, also mein Mann ist Deutsche und alle Leute haben mir gesagt, ja, aber du hast einen deutschen Mann. So, du kannst viel einfacher lernen. Naja, ich habe jedes Mal meine Aufgabe, so meine Hausaufgabe, und dann habe ich ihn gefragt, ja, warum ist das so Dativ und nicht Akkusativ? Und dann hat er mir einfach gesagt, ja, weil es ist so, also schon klar. Das ist für mich ist gar nicht klar. Und also das war, also mit dieser ganzen Sachen war es ein bisschen schwierig. Also, und der, die das natürlich. Die Artikel sind auch sehr schwierig. Und immer noch mache ich falsch. Also ich glaube, es ist normal. Also wir werden nie perfektes Deutsch sprechen können, ich glaube, und das ist in Ordnung.
Es muss ja auch nicht perfekt sein, sondern es muss so gut sein, dass du dich gut verständigen kannst, ne? Sowohl im Alltag als auch beruflich. Und das klappt ja super. Also man kann sich super mit dir unterhalten, man versteht, was du sagst, du verstehst hoffentlich auch, was die anderen sagen und sowas. Darauf kommt es eigentlich hauptsächlich an. Aber da ist da diese Fachsprachprüfung. Da geht es nicht so drum, dass man es irgendwie schafft, sich zu verständigen, sondern da wird es ganz stark genau geprüft. Wie hast du das erlebt?
Ja, also die Prüfung ist nicht so flexibel. Der Ablauf ist ziemlich fest. Man muss eine gute Anamnese machen, dann einen Arztbrief schreiben und einen Patienten vorstellen. Und dann innen drin kann man noch ändern, was es mit dem Patienten passiert ist, aber anderes ist es nicht. Und man muss das gut üben. Das habe ich gemacht und das habe ich auch mit anderen Kollegen danach gemacht, als ich schon meine Prüfung gemacht habe und die Kollegen das noch machen mussten, haben wir so geübt, weil das ist das Wichtigste. Und so einen guten Vokabular, also einen guten Wortschatz haben. Also das einfach erweitern. Und für mich war so, ich habe 1000 Mal diese ganze Fälle gemacht. Also nicht nur so verschiedene Sachen, auch das Gleiche. So, der Patient ist gestürzt und so weiter und so fort. Und dann habe ich das Gleiche, diese Anamnese. Und ich habe alle Leute benutzt, die ich ausnutzen könnte. So mein Mann zum Beispiel, ja, jetzt bist du der Patient und so weiter. Und heutzutage, was es interessant ist, ich habe heutzutage probiert auf ChatGPT oder so AI-Bot und der kann für dich den Patienten spielen und der kann auch den Arzt spielen, genau. Und dann kann man so mit ihm sprechen, kann man eine Anamnese machen und so weiter. Und ich glaube, das wird schon interessant. Für mich, ich war sehr nervös vor der Prüfung, aber natürlich, ist vor jeder Prüfung ist man nervös, aber das muss man nicht, wenn man gut geübt hat. Das ist, was man so 1000 Mal schon gemacht hat, ne? Und für mich habe ich es gemacht und das war's. Und Gott sei Dank habe ich die bestanden.
Glückwunsch. Das ist ja nur ein Teil von dem, was man braucht, um als Ärztin in Deutschland arbeiten zu können. Dann gibt's noch die Anerkennung deines Studiums, deiner medizinischen Qualifikation. Wie ist das bei dir gelaufen? War das sehr kompliziert?
Ja, es ist kompliziert. Also ich bin nach Deutschland gekommen mit einem Sprachkursvisum. So, ich habe keine Ahnung, was ich machen sollte. Und dann, nachdem ich entschieden habe, also okay, jetzt muss ich dann das alles für meine Anerkennung und so weiter, dann habe ich gesucht, okay, Fachsprachprüfung habe ich gemacht. Was kommt dann danach? Ich habe dann so auch einmal geschaut, was muss ich machen? Und es gab zwei Möglichkeiten. Entweder die Kenntnisprüfung zu machen oder kann man es in Gleichwertigkeit machen. Da ich wusste, dass in Brasilien nicht so einfach ist, diese Gleichwertigkeit zu bekommen, auch weil das liegt um verschiedenen Unis, wo man gearbeitet hat und so weiter, dann habe ich gedacht, nein, ich entscheide mich für die Prüfung und mal sehen. Dann habe ich meine ganze Papiere geschickt und das hat sehr lang gedauert, tatsächlich, bis ich meinen Termin bekommen habe. Also ich habe meine Fachsprachprüfung Ende 2019 gemacht und gleich dann 2020 im März angefangen zu arbeiten, zusammen mit Corona. Und das hat ein bisschen länger gedauert, bis ich einen Termin bekommen könnte. Aber gut, dann habe ich sehr viel, viel gelernt, weil ich auch ein bisschen Angst hatte vor der Prüfung. Aber gut, am Ende hat es geklappt. In 2021 habe ich die Kenntnisprüfung gemacht. Also es ist ein bisschen kompliziert, wenn man denkt, ja, okay, die sind sehr viele Papiere, man muss sich so gut informieren. Manchmal muss man mehrmals da Ärztekammer anrufen und fragen und so weiter. Aber man muss ein bisschen Geduld haben. Wenn man also das lernt, dann kommt man gut durch, aber man muss Geduld haben, einfach.
Das heißt, das ist auch für dich so eine Erkenntnis daraus, oder? Hast du Tipps für Leute, die in diesem Verfahren sind? Geduld haben ist ganz, ganz wichtig. Irgendwas, wo du sagen kannst, mit deiner Erfahrung, die du jetzt hast, das kannst du Leuten raten?
Also dazwischen lernen, also nicht die ganze Zeit einfach auf einen Termin warten und dann denken, okay, jetzt muss ich lernen, weil man kann 2 Wochen vor der Prüfung den Termin bekommen. Und dann, wenn man nichts gemacht hat, es ist ganz blöd, dann hat man keine Ahnung, so gibt es ein bisschen verzweifelt. Ne? Genau, und einfach mein Tipp, ich glaube also von der Erfahrung von anderen Kollegen, die ich gesehen habe, mit denen ich sehr viel Kontakt gehabt habe, natürlich, wenn man sieht, ja, von diesem Land bekommen alle diese Gleichwertigkeit, dann kann man probieren. Aber alle Leute, die ich kenne, die für die Gleichwertigkeit entschieden haben, sie haben sehr, sehr, sehr lang gebraucht. Und manchmal, es ist nicht einfach so Anerkennung bekommen oder nicht. Dann muss man mit dem Rechtsanwalt sprechen und dann muss man noch so mehreren Kursen machen und das kann sehr lang dauern. Wenn man nicht so viel Geduld hat, einfach Kenntnisprüfung machen, das ist schwierig. Das ist so wie das dritte Staatsexamen, ähnlich. Aber einfach so die Prüfung machen, das ist ein bisschen schneller. Genau.
Das ist ein guter Tipp. Das ist ja vielleicht dann auch wirklich, ne, bevor man dann irgendwie nur sitzt und wartet, auch das gute Gefühl, du kannst selbst etwas aktiv tun dafür, dass es weitergeht.
Genau, auch weil muss man einfach warten und manchmal, also nach der Fachsprachprüfung bekommt man ein Berufserlaubnis für 2 Jahre. Und manchmal dauert dieser Anerkennungsprozess, also mit der Gleichwertigkeit, länger als 2 Jahre. Und das ist sehr kompliziert mit Rechtsanwalt und auch, wenn man sein Visum braucht, also wenn man hier arbeiten muss, um ein Visum zu haben, es ist dann alles plötzlich sehr kompliziert.
Jetzt kommst du aus Sao Paulo, das ist eine der größten Städte der Welt. Und du bist erstmal nach Kösching in Oberbayern gekommen. Inzwischen wohnst du in Bamberg, aber auch das ist noch sehr, sehr viel kleiner als Sao Paulo. Ich stelle mir vor, es ist ein riesiger Kulturschock aus dieser Riesenmetropole und aus Brasilien, wo das Leben ganz anders ist, wo die Menschen ganz anders sind, nach Deutschland zu kommen und dann in so einen kleinen Ort. Wie hast du das erlebt?
Brasilien ist viel, viel, viel größer als Land. Und dann São Paulo ist auch die größte Stadt in Brasilien. Das ist natürlich ein Kulturschock, nicht nur von Kösching, Bamberg, São Paulo, auch Deutschland, Brasilien. Aber es gefällt mir sehr. Also ich war 5 Jahre in Ingolstadt, Kösching, also da in der Nähe. Ich sage, also ich mache es einen Witz zu meinem Mann, ich bin ein Dorfkind. Weil, also ich habe mich so schnell gewohnt mit so einem ruhigen Leben, dass ich denke, also ja, ich komme aus São Paulo, aber ich bin trotzdem ein Dorfkind. Das ist sehr unterschiedlich, natürlich. Die Leute in Brasilien sind offen, aber wenn man im Dorf ist, du kennst deine Nachbarn. Also du kennst die Leute, die da in der Nähe wohnen. Also du kannst einfach in die Innenstadt so zu Fuß gehen zum Beispiel. Also das ist ein bisschen anderes. Also in São Paulo, wenn ich von einer Seite zur anderen fahren musste, das ist wie eine Reise. Das hat so 2-3 Stunden gedauert manchmal, auch mit dem Stau und so weiter. Hier ist einfacher, ich glaube. Also für mich ist es angenehmer, muss ich sagen.
Das klingt ja schön. Vermisst du irgendwas von zu Hause aus Brasilien?
Ja, also meine Familie auf jeden Fall. Das Wetter, weil jetzt, vor allem jetzt im Winter, aber ich vermisse so das gute, sonnige Wetter. Und die Brasilianer sind so ein bisschen easygoing. Das vermisse ich ein bisschen manchmal.
Da sind die Deutschen doch manchmal komplizierter, oder?
Jein. Also ich glaube, die Deutschen, sie brauchen ein bisschen Zeit, warm zu werden. Wenn sie dann warm sind, dann ist super. Dann sind sie ganz offen, man hat also wirklich gute Freunde. Aber es dauert ein bisschen. Und das ist auch in Ordnung. Es gibt eine Theorie von Pfirsich und Kokosnuss, dass in Brasilien die Leute sind so mehr wie Pfirsich. Es ist einfach, zur Kern zu gehen, aber der Kern ist ganz fest und sind die Leute dann in der Privatsphäre oder so nicht so offen. Also man kann die Brasilianer sehr oberflächlich kennenlernen zum Beispiel. Und die Deutschen sind wie Kokosnüsse. Sie haben so eine harte Haut. Es ist ein bisschen schwierig am Anfang, aber wenn man zur Kern geht, dann sind sie ganz offen.
Eine schöne Theorie.
Hast du schon diese Theorie gehört?
Nein, noch nie. Das ist mir jetzt ganz neu, aber das ist sowas, also ich kann mir das gut vorstellen, dass es tatsächlich so unterschiedliche Mentalitäten, Kulturen gibt und das so mit verschiedenen Früchten zu vergleichen. Das finde ich sehr, sehr schön. Wie ist es mit Unterschieden, wenn wir jetzt so bei kulturellen Unterschieden sind, wenn du beruflich mal guckst auf die Medizin, also auf das Gesundheitswesen, wie Medizin funktioniert? Was stellst du da für Unterschiede fest zwischen Deutschland und Brasilien?
In Deutschland ist alles sehr, sehr, sehr gut geregelt und es gibt sehr viele Papiere. Also das Papierkram ist wahnsinnig manchmal. Das ist der Unterschied. Aber ich habe einen Oberarzt gehabt und er hat mir gesagt, ja, es ist egal, wo du arbeitest, das ist ein Krankenhaus. Also natürlich gibt es die Besonderheiten, also die Aufklärungen hier in Deutschland sind super lang, man muss den Patienten sehr gut informieren und so weiter, was es auch gut ist. Und die Leute haben dann die Entscheidung über ihr Leben, dass ich will keine weiteren Maßnahmen zum Beispiel, dann ist es so gut respektiert. In anderen Ländern nicht unbedingt. Also in anderen Ländern ist, wir machen, was es besser für dich ist, so quasi. Das ist ein Unterschied. Aber man muss einfach versuchen zu verstehen, das ist einfach eine andere Kultur und wir gehören jetzt dazu, so quasi. Also am Ende sind wir im Krankenhaus, die Arbeit soll gleich sein. Also wir versuchen, das Beste für den Patienten zu tun, unter den deutschen oder brasilianischen Regeln, also je nachdem, wo man ist. Genau, Hauptsache muss man wissen, was man tun, also medizinisch und dann mit den Leitlinien hier oder da anpassen, aber am Ende, wir wollen einfach das Beste für den Patienten haben.
Jetzt haben wir schon gesprochen über die Fachsprachprüfung, über den Anerkennungsprozess. Dann ist ja auch noch es ein wichtiger Schritt, einen Arbeitgeber zu finden, eine Klinik, in der du arbeiten kannst. Wie bist du da vorgegangen und worauf hast du besonderen Wert gelegt?
Also, das ist interessant, weil ich habe in Kirching angefangen, so in den Kliniken im Naturpark Altmühltal sind zwei Kliniken. Ich habe dort angefangen, so kleine Klinik, Regelversorger. Und jetzt bin ich in Bamberg, das ist ein Maximalversorger. Am Anfang habe ich gedacht, ja, ich brauche eine kleine Klinik. Das wurde auch mir empfohlen. Einfach in einer kleinen Klinik arbeiten. Du kannst so die Leute besser kennenlernen. Das ist familiär, weniger Leute. Und so habe ich gemacht. Jetzt habe ich ein bisschen mehr Erfahrung und ich wollte zu einem großen Krankenhaus gehen. Aber für mich war immer wichtig, also egal wo ich war und ich habe dann in diesem Prozess, also Kliniken zu wechseln, habe ich auch also mehrere Vorstellungsgespräche gemacht und so weiter. Aber am Ende meine Kriterien sind einfach so ein gemischtes Team zu finden. Nicht nur von Nationalität, aber auch Geschlecht und Alter. Es ist wichtig für mich, dass es im Team Frauen gibt. Auch junge Leute, alte Leute, weil mit dieser Mischung profitiert man einfach. Kann man lernen, beibringen. Das ist einfach schön. Und für mich, also das war auch sehr wichtig, Chefin, Chef. Also im Vorstellungsgespräch sieht man schon, wie mit der Chefin oder mit dem Chef ist und man soll einfach ein gutes Gefühl haben. Weil die Chefin oder der Chef ist der, der alle Regeln so fürs Team sagt. Und dann, wenn man sieht, okay, dieser Chef, der hat einen guten Plan, dann ist es so sehr entscheidend. Und auch so also natürlich gute Möglichkeit zu operieren oder einfach wissen, schauen, ob ich einen Platz haben werde, also im Team. Und eine gute Weiterbildungsmöglichkeit, so eine realistische Arbeitsbelastung, also wachsen, ohne kaputt zu gehen, ist sehr wichtig heutzutage. Genau, und diese waren die Kriterien, die ich damals und jetzt benutzt habe.
Das sind gute Kriterien. Im Webinar hast du auch gesagt, was du besonders wichtig findest, ist mal zu hospitieren. Wieso empfiehlst du das, bevor man sich entscheidet?
Ich finde es super, das ist wirklich wichtig. Ich habe nicht gemacht. Also ich habe jetzt beim Klinikenwechseln habe ich so ein paar Hospitationen gemacht, aber kurz. So mit der Hospitation kann man wissen, wie die Arbeitsstelle wirklich ist. Also wie funktioniert die Klinik, wie funktioniert das Team. Ich finde das also wirklich sinnvoll. Ich hätte auch also vor meiner Prüfungen das machen sollen. Weil ich sehe die anderen Kollegen, die auch keine Fachsprachprüfung gemacht haben, also kein Berufserlaubnis haben und so weiter. Sie machen Hospitation und dann kann man nur davon profitieren. Dann kann man also wirklich sehen, wie das deutsche System ist. Also wie funktioniert im Krankenhaus in Deutschland und auch ein bisschen üben, also ein bisschen Blut abnehmen und solche Sachen. Also die ganze Zeit ist man bei den anderen Kollegen, die mehr Erfahrung hat, dann schaust du kurz, so also wie eine Aufklärung funktioniert, wie es das ist. Dann ist gut für die Prüfung, weil dann lernt man, wie man auch in der Prüfung machen soll, aber auch fürs Leben, also für deine Selbstweiterbildung. Ich habe nicht hospitiert, aber ich hätte es machen sollen. Das ist das einzige Sache, das ich wirklich bereue.
Wie sieht das aus? Du hast schon gesagt, du hast dich sehr wohl gefühlt, auch in Deutschland, auch auf dem Dorf, mit dem Alltag. Wie würdest du sagen, klappt das mit der Integration? Hast du da Tipps und bist du auch manchmal Menschen begegnet, die nicht so freundlich waren? Also Stichwort Fremdenfeindlichkeit.
Die Integration. Also heutzutage fühle ich mich sehr integriert, aber am Anfang war es nicht. Also es ist schwierig und man denkt, ja, also dein Mann ist Deutscher, also du wirst sehr schnell integriert werden. Nein, das ist nicht so. So jeder hat seinen Weg. Es ist langsam. Wie gesagt, es braucht ein bisschen Zeit, dass die Deutsche warm werden oder dass man einfach einen Freund findet oder so. Weil vor allem im Dorf kennen sich die Leute seit sehr lang. Sie waren in der Kita zusammen, dann waren sie in der Schule zusammen und so weiter. Und sie kennen einander sehr gut. Also für mich sehr entscheidend war die Arbeit. So als ich angefangen habe zu arbeiten, dann habe ich meinen Platz in Deutschland gefunden quasi. Und dann lernt man sehr viele Leute kennen. Aber ich bin so eine Person, ich sage ja zu fast alles. Wenn ich eine Möglichkeit habe, so Leute kennenzulernen oder dabei zu sein, so irgendwo werde ich machen, weil nur so kann man sich integrieren. Wenn man nur zu Hause bleibt und nichts macht, dann wird man natürlich niemanden kennenlernen und so weiter. Aber gut, ich kann auch sagen, so als Tipp für mich wären die Vereine. So hier in Deutschland gibt es so viele verschiedene Vereine. Nicht nur Sportvereine, die am meisten bekannt sind oder so, aber es gibt so chirurgische Vereine, also die Chirurginnen zum Beispiel. Es gibt in der Arbeit oder wenn man Musik mag oder so. Es gibt so viele verschiedene Sachen. Und ich glaube, das ist etwas, was man machen soll. Und sich selbst nicht fremd fühlen. Also, weil das ist auch lustig. Die Deutschen haben Vorurteile gegenüber mich, aber die Ausländer manchmal haben auch Vorurteile. Und sie denken, ja, vielleicht soll ich nicht gehen, weil das werden nur Deutsche da sein. Ja, aber einfach gehen und versuchen, nicht diese Vorurteile im Kopf zu haben. Genau. Und Rassismus, ich glaube, es gibt überall in der Welt. Also Brasilien ist ein Land, das sehr, sehr gemischt ist. Und trotzdem gibt es Rassismus. Ich habe schon was erlebt, nicht so schlecht. Also ich habe auch von Kollegen, Freunden gehört, dass sie schlechte Sachen erlebt haben. Aber am Ende, das ist nicht mein Problem. Also wir sollen nicht so denken, ja, ich habe ein Problem und deswegen mögen mich die Leute nicht oder deswegen habe ich diese schlechten Sachen gehört oder so. Nein, das Problem mit der Person. Ich versuche also einfach so zu denken. Ich versuche nicht so das Problem kleiner zu machen, natürlich nicht, aber ich versuche das nicht persönlich zu nehmen. Das ist nicht wegen mir, das ist nicht etwas, was ich falsch gemacht habe oder so. Das ist ein Problem für diese Person. Sie mag keine Frauen oder keine Ausländer oder kein, was weiß ich. Das Problem gehört mir nicht. Und ich versuche so eine Distanz zu haben quasi.
Schöne, gesunde Einstellung. Du hattest im Webinar auch schön was gesagt zum Thema Umgang mit Unsicherheit. Also wenn man manchmal nicht so genau weiß, was empfiehlst du da? Wo gibt es zum Beispiel Hilfe und Unterstützung, wenn man sich unsicher fühlt?
Fragen einfach. Und das ist etwas, was ich am Anfang nicht gemacht habe. Ich habe Angst gehabt. Und dann sagt mir, ja, aber ruf mal an. Also du bist nicht sicher, ob du dieses Dokument schicken sollst oder du bist nicht sicher. Ruf mal und frag. Also einfach fragen. Und fragen die Leute, die das schon kennen oder einfach klar kommunizieren, was du willst. Genau. Und also für das Selbstbewusstsein, ich glaube einfach, be yourself. Das ist ein bisschen so und sind zwei Sachen auf Englisch, aber fake it until you make it. So, manchmal ist es so, also manchmal ist man so gar nicht sicher. Manchmal denkt man, oh mein Gott. Und mit mir ist mehrmals passiert. Ich war alleine in Kongressen oder ich war alleine irgendwo. Und ich habe gesagt, nein, also wenn ich so mich vorstelle, dass ich so unsicher bin, dann kriege ich keinen Respekt. Und am Ende keine Angst, etwas zu fragen, andere Leute finden, also andere Leute kennenlernen, die das schon gemacht haben, Beispiele nutzen und fake it until you make it. Und dann kommt man hin.
Hast du Tipps und Tricks für Leute aus dem Ausland, die in Deutschland als Ärztinnen und Ärzte arbeiten möchten? Was kannst du denen raten?
Also zuerst lernen, lernen, lernen. Also Deutsch lernen, so die Sprache, Medizin lernen, weil das ist egal, ob man super perfektes Deutsch sprechen kann. Man muss wissen, was man tun. Und wenn man nicht genau weiß, ob das ein Akkusativ- oder Dativ-Kasus ist, wenn man weiß genau, was er machen soll, so im Sinne von Patienten zum Beispiel, dann ist es eigentlich egal. Informationen sammeln, also sich gut informieren, was brauche ich, um meine Ziele zu erreichen und dann klar im Kopf haben, aber auch Schritt für Schritt das machen. Okay, jetzt muss ich zuerst meine Fachsprachprüfung machen. Dann mache ich das zuerst, danach denke ich, also okay, nach der Fachsprachprüfung. Aber natürlich so das große Bild im Kopf haben und dann danach Schritt für Schritt genauer wissen, was ist jetzt, was ich brauche. Das Wichtigste ist, sich nicht klein fühlen. Das ist nicht, weil ich jetzt das Gesundheitssystem hier nicht ganz kenne, dass ich schlechter als die andere bin. Dann muss ich so einfach suchen, kennenlernen und so weiter. Aber nicht einfach sich kleiner fühlen und denken, ja, ich habe hier nicht studiert, ich bin kleiner, ich bin schlechter oder so. Nein, einfach, wenn du etwas nicht weißt, dann versuch das zu wissen einfach. Dann suchst du auf Internet, suchst du in Büchern oder so, aber einfach besser werden und sich nicht kleiner fühlen. Genau, und ich glaube am Ende, also wie gesagt, Hilfe suchen, anschauen, ob du Leute, die das gleiche Prozess oder die gleichen Probleme wie du haben. Und das würde ich sagen, zum Beispiel so ein Webinar war super und nicht nur über das Thema, aber auch so also zum Beispiel andere Webinare, was ihr anbietet, zum Beispiel, das sind super interessant. Auch so Podcasts, muss ich auch sagen, wir sind hier. Und Podcasts, es gibt so viele verschiedene auch. Also man kann Deutsch mit Podcasts lernen, man kann Medizin mit Podcasts lernen oder einfach sich mit der Sprache gewöhnen. Und Gruppen, also heutzutage Facebook ist nicht so. Aber trotzdem kann man so Gruppen in Facebook finden, zum Beispiel brasilianische Ärzte in Deutschland oder keine Ahnung. Also es gibt so viele Gruppen auf Facebook, heutzutage Telegram gibt es auch. Man kann diese Gruppe finden und auch nicht nur Brasilianer, die in Deutschland sind oder irgendwelche Nationalitäten, die in Deutschland sind, sondern Fachsprachprüfunggruppe. So alle Leute, die da Fachsprüfung machen werden. Und da gibt es auch, weil ich war bis vor kurzem in dieser Gruppe noch, da gibt es Leute, die die Fachsprachprüfung machen werden, wollen und auch jemanden suchen, die Prüfung zu üben. Und das kann man also Leute kennenlernen, Kontakt haben und aber auch für die Prüfung üben. So auf WhatsApp, Facebook, Telegram findet man. Und die Kollegen fragen. Sich nicht also einfach zuzumachen, einfach die Kollegen da in der Klinik fragen, die einfach, genau.
Operation Karriere. Drei Fragen.
Was hättest du gern früher gewusst für das Thema Berufseinstieg in Deutschland?
Das war eine sehr schwierige Frage, weil ich glaube, ich habe ziemlich realistische Erwartungen gehabt, bevor ich angefangen habe, aber nicht so viel Angst haben. Das wäre für mich, also vielleicht würde ich nicht zuhören, aber wenn jemand mir gesagt hätte, hab nicht so viel Angst, du kriegst es hin. Es ist kompliziert, es ist langsam, man muss Geduld haben, aber es kriegt man hin. Und ich glaube, das ist etwas, was ich wissen sollte, dass also wir finden unseren Weg.
Das ist eine sehr, sehr schöne Aussage. Was würdest du anders machen, wenn du die Chance hättest, es nochmal zu machen?
Ich hätte eine Hospitation so früh wie möglich gemacht. Oder es muss nicht unbedingt eine Hospitation. Es kann auch eine andere Funktion da, aber im Krankenhaus. Ich würde also etwas finden, vielleicht eine nicht bezahlte Hospitation oder vielleicht so eine Stelle als Arzthelferin oder so in diese Richtung, weil dann kann man also ein bisschen mehr Erfahrung in dem klinischen Alltag sammeln, kann man sehen, wie das funktioniert, kann man nur lernen, kann man nur profitieren.
Und die dritte Frage ist, was ist der beste Ratschlag, den du bekommen hast?
Netzwerk aufzubauen. Das habe ich von meiner Chefärztin bekommen. Das ist eine super tolle Frau. Und Netzwerk aufzubauen ist so wichtig. Einfach Leute kennenlernen. Das ist nicht so kompliziert, dass man denkt, ja, Netzwerk, was ist das? Was muss ich tun? Nein, einfach Leute kennenlernen. Sprechen, so keine Angst haben, also sich selbst zu sein oder so. Leute kennenlernen, weil dann ist der Weg ein bisschen einfacher. Es gibt immer, immer, immer Leute, die dir helfen wollen. Immer. Überall.
Vielen lieben Dank, Paula. Unser gemeinsames Webinar zum Thema Berufseinstieg für Ärztinnen und Ärzte aus dem Ausland verlinke ich gern nochmal in den Shownotes. Da gibt's auch noch Tipps zur Fachsprachprüfung von Ina-Marie Kötz, die auch schon in der letzten Podcast-Folge zu Wort gekommen ist. Außerdem gibt Dr. Rebecca Atanassow vom Bundesinstitut für Berufsbildung in Bonn Tipps rund um den Anerkennungsprozess. Bei Fragen und Anmerkungen freuen wir uns natürlich wie immer über Mails. Die Adresse ist service@operation-karriere.de.